Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Egal, was die da sagen, die versuchen tatsächlich uns, unsere Munde irgendwie verkleben, dass wir schweigen. Aber ich werde nicht schweigen, ich fühle mich nicht sicher. Wir haben Internet, wir haben Facebook, hier sind mehrere Leute, welche kennen mich persönlich. Wir schaffen Sicherheit für unsere Kinder, für unsere Frauen, für unsere Tochter, für unsere Schwester.
Heute Nachmittag vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Warum diese Demo in dieses Medienmagazin, vom 23. Januar 2016 gehört gleich, nämlich beim Thema Polizei und Boulevard gegen russische Propaganda. Dann die DLD 2016, Hubert Bodas Mini Silicon Valley und das Dokudrama Letzte Ausfahrt Gera wird nächste Woche im ZDF gezeigt. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Im Studio Daniel Buß, er hatte auch den Eingangs-Originalton mitgebracht von einer Demonstration vor dem Bundeskanzleramt. Daniel, was haben wir da gehört? Also das, was wir gehört haben, haben wir gehört. Aber wie kannst du das einordnen?
Ja, also demonstriert wurde für den Schutz von Frauen. Das klingt erstmal sehr, allgemein breit von der Bevölkerung getragen. Hintergrund ist eben der Fall der angeblichen Vergewaltigung einer 13-jährigen Berlinerin, der seit die Woche über jetzt die Runde gemacht hat in den Medien, zweimal auch Titel bei der BZ war. Und es waren einfach sehr viele Russlanddeutsche vor dem Bundeskanzleramt. Und es traten auch Figuren auf, die ich dem rechten Spektrum, auch dem deutschen rechten Spektrum, zuordnen würde.
Wir müssen dann, glaube ich, erstmal die Fakten sortieren und zurückblenden, um diesen Fall mit dieser Demonstration vielleicht so ein bisschen einordnen zu können. Was war geschehen?
Erstmal muss man sagen, es gab einen Bericht im ersten russischen Kanal. Da hören wir vielleicht einfach mal kurz rein.
Она села в автобус в 6 часов 42 минуты и доехала до станции S-Bahn Мальсдорф. Это городская электричка.
Also es ist ein relativ aufgebrachter Reporter, der da vor gut einer Woche oder jetzt vor einer Woche, muss man sagen, ziemlich genau, im russischen Fernsehen berichtete aus Berlin, dass ein 13-jähriges Mädchen einer russlanddeutschen Familie vergewaltigt worden sei. So haben es ihnen zumindest Familienmitglieder dann auch vor der Kamera erzählt. Und der Grundvorwurf ist, dass die Polizei dazu letztlich schweigt. Was in sozialen Netzwerken zu beobachten war, ist, dass dieser Bericht die Runde gemacht hat, auch weil er zum Teil ins Deutsche übersetzt wurde. Und der erste Reflex von Russland-Korrespondenten wiederum war, das ist wieder ein großer Propaganda-Fake der Russen. Da gab es auch Kollegen, die gefragt haben, wer kennt denn jetzt eigentlich diese Schauspieler, die dort zu sehen waren. Und man muss ja auch sagen, dass immerhin tatsächlich russische Medien immer wieder sich Geschichten ausdenken, auch aus Deutschland. Dieser Tage erst hat eine Moskauer Boulevardzeitung etwa gemeldet, 400 russischstämmige Männer hätten ein Flüchtlingsheim bei Karlsruhe überfallen und dort, aufgeräumt, weil deutsche Behörden hilflos gegen Flüchtlinge seien.
Aber die Geschichte in Berlin ist kein Fake.
Die ist kein Fake. Also sie ist zumindest nicht komplett erfunden. Das macht die Sache auch ziemlich kompliziert. Die Polizei spricht auch davon, dass es dieses Mädchen wirklich gibt und dass es verschwunden war. Die große Frage ist, was in dieser Zeit passiert ist, als sie weg war, mehrere Stunden. Die Familie sagt eindeutig, das Mädchen sei vergewaltigt worden. Zum Beispiel erzählte das auch eine Frau, die auf einer Kundgebung als Cousine des vermeintlichen Opfers vorgestellt wurde.
Das Mädchen wurde wirklich vergewaltigt von drei Männern. Die haben kaum Deutsch gesprochen. Also es handelt sich definitiv um ausländische Bürger mit südländischem Aussehen. Sie haben sie über 30 Stunden lang festgehalten und jeder Einzelne hat sie mehrmals vergewaltigt.
Unabhängig von diesem Wahrheitsgehalt, wir sind ja alle schon doch ein bisschen sensibilisiert. Erinnert sei an den Auftritt vom amerikanischen Kongress eines kuwaitischen Mädchens, was behauptet hatte, dass irgendwelche Iraker Brutkästen aufrissen. Und das war dann im Prinzip der Kriegsgrund für die USA, auch sich zu engagieren und Saddam Hussein aus dem Amt zu jagen. Also sowas kann man tatsächlich fälschen, auch mit sehr professionellen Mitteln fälschen. Aber hier klingt es schon echt überzeugend, oder?
Ja, also die Dame klang sehr überzeugend. Es gibt so einige Fragezeichen an dieser Geschichte, die gab es relativ früh. In dem Video selbst ging es zum Beispiel darum, dass der Polizei in Deutschland, in Berlin, Vorwürfe gemacht wurden, dass aber mit Bildern letztlich gezeigt wurde, in dem Polizisten aus Schweden und Finnland zu sehen waren. Und es war auch erstaunlich, wie schnell, wie unfassbar schnell das russische Fernsehen von der Sache Wind bekam und wie schnell auch sehr professionelle Vermisstenzettel verteilt waren in Marzahn. Die Polizei sagte sehr schnell, nein, an der Geschichte ist dran, es ist nichts dran. Also es gab Ermittlungen. Das Mädchen wurde auch zweimal befragt, einmal mit den Eltern und einmal ohne Eltern. Ohne Eltern, da machte dann gleich die Familie den Vorwurf, da wurde Druck auf das Mädchen ausgeübt, damit sie diese Version, dass nichts dran sei, auch erzählt. Und seit gestern wiederum spricht die Familie über einen Anwalt wiederum selbst von einvernehmlichem Sex.
Was denn ja keine Straftat wäre.
Ja, was wiederum auch eine Straftat wäre, also Sex mit einer Minderjährigen ist, 13-Jährige wäre natürlich auch eine Straftat, die Polizei ist da wiederum auch dran, will aber, und das macht die Sache auch für Journalisten sehr kompliziert, über den Fall so gut wie nichts sagen, aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Wie ich finde, hören wir dazu Polizeisprecher Thomas Neuendorf.
Wir können nicht so deutlich dagegen halten, weil für uns der Persönlichkeitsschutz wichtig ist. Und immer dann, wenn wir zu jedem Vorwurf uns äußern würden, würden wir auch immer mehr Fakten und Dinge kundtun, die im sehr persönlichen Bereich der Betroffenen liegt. Und das wollen wir nicht.
Und man muss immer noch bedenken, das ist ein Kind, ne? Also ja. Auf dem Rücken eines 13-jährigen Mädchens wird da also ziemlich medial aufgerüstet, wie ich finde. Mhm. Die BZ hat gleich zwei Titelseiten dazu gemacht.
Ja, obwohl die Boulevardjournalisten selbst bei Recherchen sowohl im Kreise der Familie als auch in der Polizei, also auch sozusagen hinter der Kulisse des Sprechers, keine belastbaren Hinweise für die Vergewaltigungstheorie bekamen und sich daher auch eher auf die Seite der Polizei gestellt haben. Bei der BZ ist die Lesart allerdings, über das Thema wird gesprochen, weil das Video des russischen Fernsehens und von den Kundgebungen der NPD, also es war eine NPD-Veranstaltung, auf der die Cousine, die angebliche des Opfers, aufgetreten ist, und Berichte des Portals Sputnik, wiederum eine deutsche Redaktion, die letztlich wiederum viel, russische Propaganda verbreitet, im Netz unterwegs waren. Hören wir von der BZ Jochen Werges, er ist Mitglied der Chefredaktion.
Das Thema ist seit mittlerweile fast einer Woche in den sozialen Netzwerken unterwegs. Die Videos, die da zum Teil auch auf Demonstrationen gemacht worden sind, wo Gerüchte verbreitet wurden, wurden über 100.000 Mal angeguckt. Die sozialen Netzwerke sind voll von Videos und von Diskussionen darum. Und ich glaube schon, dass es die Pflicht ist und auch unsere Pflicht ist, solche Geschichten aufzuklären, und zwar sauber aufzuklären.
Ist es wirklich nicht nur ein Vorwand, weil man sieht, ach, das interessiert viele, und eine an Auflagen orientierte Zeitung muss natürlich gucken, was interessiert die Menge, und egal, ob das nun stimmt oder nicht, ob da Beteiligte vielleicht durch die mediale Ausschlachtung auch zu Schaden kommen?
Man muss natürlich auch sagen, wir reden jetzt auch darüber mit einem anderen Blickwinkel. Tatsächlich haben sich zum Beispiel die Kollegen der Abendschau die Woche über ferngehalten von dem Thema, eben weil die Polizei klar sagt, da sei nichts dran, also an der Vergewaltigung. Jetzt allerdings, als vorhin mehrere hundert vor dem Kanzleramt demonstrierten, waren alle möglichen Fernsehteams da, das ZDF, RTL und auch ein Kamerateam des RBB. Und also ich verstehe auch die BZ-Kollegen da. Es gibt inzwischen immer mehr Themen, die man als Journalist vielleicht gar nicht auf die Agenda setzen wollte, also gar nicht machen wollte, über die aber gesprochen wird, weil Leute wild Zeug teilen im Netz, auch ungeprüftes Zeug oder von zweifelsfreien Quellen. Jetzt bei der Sache treiben die russischen Medien, muss man sagen, Propagandawerkzeuge, auch mit einer sehr einseitigen Berichterstattung, doch auch die klassischen Medien. Und ich finde schon, Journalismus muss sich zu sehr starken Gerüchten auch verhalten.
Meint Dani Buß hier im RBB Radio 1 Medienmagazin. Dankeschön. Ja. Oh. Zum 12. Mal lud der internetaffine Verleger Hubert Boder nach München ein zur DLD, zur Digital Life Design. Eine Art Medienkonferenz, die sich gern mit Zukunftsthemen beschäftigt. In der Regel aus dem Fokus, Technologie soll die Welt besser machen, dagegen ist gar nichts zu sagen. Aber wird sie dadurch besser, dass Technologie erfunden wird, die uns vielleicht auch allen Spaß macht, wie zum Beispiel Video on Demand? Zum Beispiel war zu Gast der CEO und Mitgründer von Netflix, den werden Sie ja vielleicht kennen, diesen Video-on-Demand-Dienst neben Amazon Prime und auch Maxdome und noch anderen, hat man ja dann sozusagen den Videorekorder ersetzen können auf Abruf. Aber irgendwie scheint Netflix das güldenere Händchen zu haben, denn dieser Video-Streaming-Dienst ist in aller Munde und wird fast vergöttert, so auch auf der DLD in München. Und es war sehr schwer, überhaupt einen Interviewtermin zu bekommen. Vera Linz ist es gelungen fürs Medienmagazin. Ich hatte die Gelegenheit und die Ehre, den Meister zu synchronisieren. Hören wir mal das Interview.
Netflix ist in Deutschland im September 2014 an den Start gegangen. Wie wird das Angebot angenommen?
Die Akzeptanz ist großartig. Wir wachsen jeden Monat. Wir haben über 2 Millionen Abonnenten in Frankreich und Deutschland, wo wir zeitgleich das Angebot gestartet hatten.
Sind Sie zufrieden? Hat das Ihre Erwartungen erfüllt?
Absolut. Die Resonanz ist großartig. Das kommt vor allem durch unsere Serien, wie zum Beispiel Narcos, die sehr populär ist.
Welches sind die beliebtesten Serien in Deutschland?
Narcos ist eine der erfolgreichsten. Jessica Jones, Master of None, das sind alles Netflix-Produktionen.
Seit Januar 2016 kann man Netflix in 190 Ländern empfangen. Welche Länder haben kein Netflix und warum?
Nur noch China. Für China braucht man eine spezielle Erlaubnis von der Regierung. Das kann lange dauern. Aber im Rest der Welt sind wir zu empfangen.
Gibt es spezielle Unterschiede von Land zu Land? War es nötig, für jedes Land einzelne Verträge auszuhandeln?
Ja, wir müssen Lizenzen für jedes Land erwerben. Wir haben vor, aus jedem Land der Welt Inhalte zu erwerben und diese Inhalte mit der ganzen Welt zu teilen. Die besten japanischen Trickfilme, die besten brasilianischen Spielfilme und die besten französischen Fernsehserien. Wir wollen Inhalte aus der ganzen Welt kuratieren.
Ist in jedem Land derselbe Inhalt zu sehen?
Wir versuchen, globale Lizenzen zu erwerben, sodass man ein und denselben Inhalt in jedem Land sehen kann. Das ist ein ungewöhnliches Vorgehen. Das gibt es noch nicht auf dem Markt. Die Rechteinhaber wollen dabei nicht mitmachen.
Gibt es spezielle technische Anforderungen für jedes Land? War es zum Beispiel nötig, eine spezielle Infrastruktur aufzubauen?
Nein, die technischen Anforderungen an das Internet sind überall auf der Welt dieselben. Wir haben Arabisch, Koreanisch und Chinesisch hinzugefügt. Aber wir bieten noch kein Russisch, Polnisch, Türkisch und Rumänisch an. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Sie meinen die Sprachen. Was ist mit der technischen Infrastruktur als Voraussetzung, dass man Internet empfangen kann?
So wie YouTube überall auf der Welt funktioniert, funktioniert auch Netflix überall.
Wie kann man sich Netflix technisch betrachtet vorstellen? Wie groß ist es? Gibt es einen großen Server, der so riesig ist wie ein Schulgebäude? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, bei uns arbeiten über 1000 Menschen daran, den Service besser und besser zu machen. Was die Hardware betrifft, nutzen wir die Web-Services von Amazon, die öffentliche Cloud, die über die ganze Welt verteilt ist.
Gibt es einen Spiegel-Server, ein redundantes System?
Ja, via Amazon Public Service, Amazon Web Services.
Wie groß sind die Kapazitäten von Netflix? Haben Sie eine Zahl in Terabyte oder Petabyte?
Sie sind groß genug, dass 70 Millionen Abonnenten gleichzeitig an einem Freitagabend schauen könnten.
Sie haben auch Inhalte in Ultra HD, in 4K, richtig?
Das stimmt, wir sind der führende Hersteller von 4K-Inhalten.
Auch 8K?
Nein, wir orientieren uns daran, was die Fernsehsender derzeit machen. Im Moment gibt es dort nichts in 8K.
Wie groß ist der Anteil der Inhalte, die in 4K sind?
Es gibt über 300 Stunden Inhalte in 4K Ultra HD.
What exactly is your target group? Wie genau sieht Ihre Zielgruppe aus? Wie sieht das Publikum aus? Denn 60% der Weltbevölkerung haben noch keinen Internetzugang, so das Ergebnis einer Studie der Weltbank. Und nur 15% haben einen Zugang zu Breitbandinternet, was Voraussetzung sein dürfte, um Netflix zu empfangen. Wer ist also die Zielgruppe? Reiche Menschen?
Unsere Zielgruppe sind Menschen, die Highspeed-Internet haben. Das sind fast 1 Milliarde Haushalte weltweit. Das ist ein guter Anfang. In den nächsten 10 bis 20 Jahren wird hoffentlich der größte Teil der Welt Zugang zum Glasfaser-Internet bekommen. Glasfaser auch auf dem Land.
Wie soll das passieren, wenn derzeit 60% kein Internet haben?
Das ist wie mit der Elektrizität. Vor langer Zeit hatten nur sehr wenige Menschen Elektrizität und jetzt sind es 80% oder 90% der Menschen.
In welchem Umfang soll Netflix wachsen? Welche Erwartungen haben Sie? Welche Ziele?
Wir hatten das Glück, jedes Jahr zu wachsen. Jetzt haben wir über 70 Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt und darüber sind wir sehr dankbar.
In Germany, we also have Amazon Prime.
In Deutschland haben wir auch Amazon Prime, was auch sehr erfolgreich ist. Es hat sogar mehr Kunden als Netflix, so die Statistik. Amazon ist attraktiv, weil noch andere Dinge angeboten werden. Man erhält Musik und kann alle möglichen Waren einkaufen. Haben Sie vor, ähnliche Dienste anzubieten, zum Beispiel Musikstreaming?
Ich liebe Amazon Prime. Ich bin auch Mitglied. Es ist ein großartiges Angebot. Ich schaue auch HBO-Serien. Ich denke, es ist großartig, dass es verschiedene Anbieter von tollen Serien gibt. Amazon und die anderen haben nicht unsere Serien im Angebot. Sie haben nicht Orange is the New Black, Master of None oder Narcos. Das ist der Unterschied.
Das heißt, Sie bleiben eine Video-on-Demand-Plattform oder wird es mehr geben?
Nein, wir konzentrieren uns auf Filme und Serien. Das ist das, was wir tun und wir wollen dabei besser und besser werden.
Vielleicht der Verkauf von Merchandising-Artikeln?
Wir konzentrieren uns auf das Streamen von Filmen und Serien.
In vielen Ländern gibt es illegale Videoplattformen, zum Beispiel in Bulgarien. Niemand schert das. Man kann Videos herunterladen, ohne dafür zu bezahlen. Warum sollten sich die Menschen dort für Netflix entscheiden, wenn sie illegal Inhalte für umsonst bekommen können?
Piraterie ist eine große Gefahr in vielen Ländern, nicht so sehr in Deutschland, aber in anderen Ländern. Damit müssen wir uns immer wieder auseinandersetzen. Wir waren sehr erfolgreich damit in Lateinamerika, wo es viel Piraterie gibt. Aber es gibt genug Menschen, die bereit sind, für ein sicheres und legales Angebot zu bezahlen.
Sie produzieren viele Serien, die sehr erfolgreich sind. House of Cards, Orange is the New Black. Geschieht das nur zu Marketingzwecken oder machen Sie damit Gewinn?
Wir machen unsere Abonnenten wirklich glücklich mit diesen Serien. Und wenn sie glücklich sind, dann erzählen sie ihren Freunden davon. Auf diese Weise wachsen wir.
Ich denke, es ist sehr teuer, diese Serien zu produzieren. Schreiben Sie damit schon schwarze Zahlen? Haben Sie den Break-Even erreicht?
Die Produktion ist sehr teuer, aber Serien zu produzieren ist nicht so teuer, als würde man Filme produzieren. Und damit werden wir jetzt beginnen. Im Laufe des Jahres wird der Film War Machine mit Brad Pitt herauskommen. Und das ist teuer.
Welche Inhalte kaufen Sie als nächstes? Stimmt es, dass Sie einen Vertrag abschließen wollen mit dem Macher der Simpsons?
Wir sind definitiv in Gesprächen. Wir reden darüber mit Matt Groening. Wir reden mit vielen Menschen. Viele Talente wollen mit Netflix arbeiten, wegen des weltweiten Vertriebs, weil ihre Serien dann auf der ganzen Welt zu sehen sind.
Wie sehen Sie die Zukunft des linearen Fernsehens?
Lineares Fernsehen wird langsam zurückgehen, so wie das Festnetztelefon in den letzten 20 Jahren zurückgegangen ist, während das Internet wächst. Die großen Fernsehnetworks investieren ins Internet, sodass diese Seite ihres Geschäfts nach und nach wächst.
Wird es verschwinden?
Es könnte sein, aber das Entscheidende ist, dass der Großteil der jungen Leute im Internet schauen wird. Für sie ist es ganz natürlich.
Okay, thank you.
Great pleasure, thank you.
Der Netflix-CEO Reed Hastings im Interview mit Vera Linz.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
It's
Paradise.
Und gleich mit Klaus Kleber, denn der hatte offiziell bei der DLD die Gelegenheit, Reed Hastings etwas länger zu interviewen und nach seinem Eindruck gefragt, antwortete er, das, was nach diesem Titel kommt, Beached. Vielleicht ist Ihnen das jetzt ja gerade bei dem Interview mit Reed Hastings aufgefallen. Die Fragedichte war ziemlich hoch. Normalerweise stellt man, glaube ich, ein Drittel für ein 8-Minuten-Interview an Fragen. Das deutet darauf hin, dass Reed Hastings nicht so aussagewillig war, wie man es sonst gewöhnt ist. Das mag daran liegen, dass das ja wirklich ein milliardenschweres Unternehmen ist und man sich nicht gerne in die Karten gucken lässt. Aber auch der uns allen geschätzte Kollege Klaus Kleber vom deutschen Fernsehen hatte in seinen 20 Minuten ja mehr Atmosphärisches herausbekommen können. Klaus Kleber wurde übrigens gewählt, das ist der spezielle Humor der Veranstalter von Hubert Boda Media, einen Zukunftspropheten à la Hastings mit einem, ich sag dann doch mal, alten Gaul zu kombinieren, der sterbenden Medienwelt, so wurde es auch angefeatured, also dass man hier sagt, jetzt ein Vertreter des linearen Fernsehens und einer, der ja die Zukunft verkörpert als Video on Demand. Und ich fragte Klaus Kleber nach seinem Interview direkt backstage, ob er mit den Antworten, die er bekommen hat, zufrieden war, ob er Neuigkeiten herausgehört hätte.
Wenn man sich auf so ein Interview vorbereitet, dann gehört dazu, dass man die letzten Erkenntnisse von vorher hat. Und Reed Hastings hat heute keine News produziert. Das war mir auch von vornherein klar. Ich wollte von ihm gerne hören, wie viel Verantwortung er dafür spürt, dass er mit seinem Angebot an Netflix, das überwältigend erfolgreich ist rund um den Globus, doch auch etablierte Kulturen, zum Beispiel von Nachrichtenvermittlung, gefährdet. Was nicht als Vorwurf gedacht ist. Fortschritt ist gut, schon mal aus Prinzip, jedenfalls in meiner Philosophie. Aber ich wollte wissen, ob er Verantwortung auch für das spürt, was er sozusagen als Collateral Damage da produziert. Und dazu gehört zum Beispiel die Nachrichtenvermittlung, mit der Sie und ich aufgewachsen sind. Huckepack oder eingepackt in ein erfolgreiches Unterhaltungsprogramm, Qualitätsnachrichten zu offerieren. Und dieses Modell geht kaputt. Und ich wollte wissen, ob er uns die Zeit lässt, uns dem anzupassen. Das tut er eindeutig nicht. Er entwickelt sein Businessmodell und sagt, der Rest muss sich sortieren, so wie wir die Landschaft jetzt gestalten. Und das ist der Schwung, der aus Silicon Valley kommt in vielen Feldern, unter anderem auch in meinem Berufsfeld.
Sie sind nur 5 Jahre älter als Reed Hastings. Haben Sie gefühlt, da ist eine andere Generation auf der Bühne? Oder ist das bloß einfach nur, dass er auch überleben muss und sich denkt, physische Datenträger sind einfach nicht mehr zeitgemäß? Also, dass er wirklich auch eine andere, also dass er anders tickt?
Ja, sicher tickt Reed Hastings anders als ich. Er ist ein Unternehmer, ein außerordentlich erfolgreicher Unternehmer. Ich bin Vertreter eines klassischen Mediums. Aber das halte ich nicht für einen Generationenkonflikt. Für die Welt, in der er lebt und arbeitet, ist Reed auch ein alter Kerl. Der ist so alt wie mein Geburtsjahr, nämlich 55 und ich bin 60. Aber zwischen uns ist da keine Schranke. Er arbeitet in einem anderen Feld, in einer anderen Welt. Aber wir sind gleich alt.
Wie stellen Sie sich persönlich und das ZDF im Allgemeinen auf die Situation ein, dass offenbar On Demand immer populärer wird?
Das ZDF baut seine Mediathek aus. Viele junge Leute, mit denen ich spreche, die uns regelmäßig sehen, speziell im Heute-Journal, das recht erfolgreich ist unter jungen Leuten, schauen uns ohne Bauchschmerzen 12 Stunden nach der Ausstrahlung am nächsten Morgen zum Frühstück im Internet. Und wir erweitern dieses Angebot der Mediathek. Wir sind längst nicht mehr nur ein lineares Medium. Wir sind auch ein On-Demand-Medium. Und wir müssen unsere Inhalte dem anpassen, das heißt attraktiver machen. Und daran arbeiten wir jeden Tag.
Attraktiver, das ist sicherlich immer eine Frage schon, seitdem das ZDF existiert. Aber muss man sich darauf einstellen, dass fiktionale Inhalte nicht mehr so gewünscht sind bei den klassischen linearen Fernsehsendern, dass Sie auch vielleicht überlegen müssen, das Heute-Journal auszudehnen in der Sendezeit, dass Sie vielleicht auch mehr Dokumentation, auch Sie als Anchor produzieren, um sozusagen die Marke wieder auffindbar zu machen, auch im Netz?
Sehen Sie, ich mache 2 Sachen. Ich mache Nachrichten aus dem Tag für den Tag im Heute-Journal. Das ist das eine. Und das andere ist, ich mache Dokumentationen. Die haben ein langes Leben. Die Dokumentationen, die ich vor 4, 5 Jahren gemacht habe, werden immer noch in Phoenix und Dreisat und in der Mediathek damit wiederholt, sind abrufbar. Wir müssen auf beiden Beinen stehen.
Soweit Klaus Kleber. Beide Interviews mit Retastings und mit ihm können Sie auch auf dem YouTube-Kanal vom Medienmagazin sehen. Ich twitter nochmal die Angaben. Jetzt zu einem auch dann doch prominenten Menschen, nämlich Matthias Müller von Blumenkron. Er ist der digitale Chefredakteur der FAZ. Er moderierte ein Panel, da ging es auch um selbstfahrende Autos, nur nicht unbedingt das Geschäftsfeld, dachte ich, was einen Zeitungsmenschen interessieren könnte, aber mit Nichten, hören wir ihn mal.
Was ich aus der Konferenz mitnehme und auch aus den verschiedenen weiteren Debatten um dieses Thema, ist, dass wir tatsächlich in ein sehr, sehr interessantes Zeitalter eintreten, was Mobilität angeht. Die letzten 10 Jahre war das Smartphone das Gerät, was unser Leben am meisten verändert hat. Und in den nächsten 10 Jahren wird sich möglicherweise das Auto am meisten verändern, beziehungsweise unsere Art und Weise, wie wir das Auto nutzen. Also eine Bewegung weg von dem PS-starken Eigentumsstatusobjekt hin zu einem Nutzungsgerät, was ich möglichst schnell, effizient und unkompliziert betreten kann und nutzen kann.
Ist das auch eine Chance für klassische Newsanbieter wie für die FAZ, dass man denkt, wenn Google oder auch andere Hersteller jetzt das Lenken einem abnehmen, hat man ja Zeit, Informationen zu verarbeiten. Also nicht nur Radio und Fernsehen zu genießen, sondern vielleicht auch in E-Mails zu blättern. Das ist dann die Privatsphäre, aber dann die offizielle Infosphäre, das ist ja auch so ein Schlagwort hier bei der DLD, dass man sagt, da müssen wir rein ins Auto?
Selbstverständlich, wir sind auch schon in Gesprächen. Das ist ein sehr interessanter Punkt für uns, wobei ich das ja auch heute schon kann und tue. Jeder, der im Taxi fährt und irgendwie jetzt nicht gerade eine Freude an der Umgebung hat und sich entspannen will, hat sein Notebook, sein iPad, sein Smartphone, was auch immer, auf und liest und macht und tut alles. Ich brauche also nicht unbedingt eine neue Integration in das Auto selbst, aber ich brauche natürlich die Möglichkeit, mich im Auto zu entspannen, und das kann ich als Fahrer bisher eben vor allen Dingen auf deutschen Autobahnen nicht.
Haben Sie das Gefühl, dass es auch so etwas gibt wie Kampf um Plätze im Auto als Newsanbieter?
Es gibt Kampf um Aufmerksamkeit. Und Kampf um Aufmerksamkeit gibt es heute an allen Ecken und Enden. Und das, was meine Aufmerksamkeit will, sind häufig digitale und ganz häufig neue digitale Angebote. Das Interessante ist, dass viele der neuen digitalen Angebote den alten Angeboten, den traditionellen Angeboten überlegen sind. Nehmen Sie das Bewegtbild. Ich habe keine Geduld mehr, im Programm darauf zu warten, dass irgendetwas passiert, oder in den Fernsehnachrichten darauf zu warten, dass der mich wirklich interessierende Punkt angesprochen wird, sondern ich will mein eigener Programmdirektor sein, und das wird natürlich auch das Radio stärker treffen, wenn man in Zukunft Spotify an allen Ecken und Enden streamen kann.
Aber für Sie als klassischer, ich sage dann doch mal Zeitungshersteller oder Zeitschriftenhersteller, wenn man Ihre Spiegelvergangenheit noch mitsieht, muss man für ein Autodisplay anderen Journalismus anbieten? Also man hört das von der Uhr, die Apple anbietet, oder auch für andere Uhrenhersteller, dass die versuchen, optimiert ihre Zeichen und Überschriften so zu gestalten, dass man das nicht als Belästigung empfindet unterwegs?
Also das Interessante ist ja, dass wir wesentlich mehr unsere Inhalte auf die Nutzungssituation des einzelnen Lesers hin konfigurieren. Ob das mit Newslettern ist, die mich am Morgen erwachen, als in konzentrierter Form auf Wachküssen sozusagen im besten Fall, ob das Apps sind, ob das bestimmte Angebote auf einer Webseite sind. Wenn ich ins Auto reingehe, habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, auch mit Ton zu arbeiten. Mit Podcasts beispielsweise, mit Zusammenfassungen der wichtigsten Geschichten und so weiter. Ich muss natürlich irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter haben, denn das, so eine Produktion kostet Geld. In der Darstellung dessen, was wir tun, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt uns auf die Situation im Auto anpassen, denn die Leute lesen ja nicht beim Fahren, sondern die neuen Möglichkeiten, die wir dann möglicherweise haben. Wir wissen es ja noch nicht, ob die Autos tatsächlich autonom fahren, aber die neuen Möglichkeiten, die ich dann habe, erlauben mir ja gerade sehr entspannt, also wie in der Bahn, entspannt wie in der Bahn zu lesen. Und in der Bahn lese ich auch kein anderes Produkt als FAZ.net auf dem Smartphone oder die FAZ auf dem iPad. Ja.
Und trotzdem haben Sie zum Abschluss der DLD etwas Neues in petto, eine neue App. Können Sie die kurz erklären, was das ist?
Das ist die Zeitung mit einem neuen digitalen Gesicht, die FAZ mit einem ungewöhnlichen digitalen Gesicht, optimiert für Tablets und Smartphones, eine sehr ästhetische Form und eine sehr funktionale Form. Diese neue Edition erlaubt uns alle Möglichkeiten der Multimedialität zu nutzen. Wir können Bilderstrecken anbieten, wir können Videos anbieten, wir können multimediale Grafiken anbieten, wir können aktualisieren, wir können gestalten, wir können all das machen, was man in der digitalen Welt mit einem Medium tun kann. Ein Charakter allerdings der Zeitung erhalten wir uns, das ist auch besonders wichtig, das ist der Charakter der Abgeschlossenheit. Das ist ein Produkt, das Sie downloaden und das einen Anfang und ein Ende hat. Und dieses Informationspaket bieten wir Ihnen als Leser an und das ist sozusagen unsere Auswahl der Ereignisse, über die berichtet werden muss und die gedeutet und analysiert werden müssen, mit zusätzlicher Inspiration, natürlich ungewöhnlichen Gedankengängen und sowas dazugehört. Ja? Aber es ist ein abgeschlossenes Paket. Es ist nicht die Endlosigkeit des Webs, sondern es ist für Leute, die sich in dieser Endlosigkeit immer wieder verlaufen und sich wohler fühlen mit einem Produkt, wo sie am Ende das Gefühl haben, ich habe es geschafft.
Matthias Müller von Blumkron, FAZ Digital-Chefredakteur, und Sie haben es sich hoffentlich wirklich in der Bedeutung gemerkt. Gut, dass Sie jetzt eine neue App haben, alles okay, aber die FAZ will auch ins Auto. Das fand ich sehr spannend. Warum überhaupt Firmen ja auch ins Auto drängen, das wusste der New Yorker Universitätsprozessor für Markenstrategie und digitales Marketing Scott Galloway. Zugespitzt kann man sagen, er übertrug Karl Marx in die moderne Computerspielewelt und war mit diesem Vergleich schon ja einer der wirklich dann philosophischen Highlights der DLD.
In Game of Thrones ist Khaleesi im Besitz von Drachen und anfangs füttert sie die Drachen mit Ratten und Ziegen. Mit der Zeit aber werden die Drachen so groß, dass sie anfangen, Städte aufzufressen. Genauso ist es mit diesen Unternehmen. Und ihr Appetit ist so unersättlich, dass sie jeden Bereich der Wirtschaft verschlingen, der profitabel ist und der wächst.
Jetzt Zufall, dass ich gleich einen Ausschnitt bringe, wo auch das Wort Fahren drin vorkommt. Letzte Ausfahrt Gera.
Ich habe schon viel erlebt in meiner Laufbahn, aber so einen Fall noch nicht. Und jetzt darf Beate Zschäpe ihre Großmutter in Jena besuchen. 6 Monate, nachdem sie sich gestellt hat. Wir begleiten sie, meine Kollegin und ich. 8 Stunden Fahrt, 8 Stunden Zeit. 2 Verhörspezialisten, die nicht verhören dürfen. Ohne ihre Anwälte. Aber vielleicht bringen wir sie zum Reden.
Nächste Woche Dienstag, 20.15 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen. Letzte Ausfahrt Gera, ein Dokudrama. Michael Mayer hat dieses Werk schon sehen können. Das ist erstaunlich. Also nicht, dass du es sehen konntest, sondern dass so schnell eigentlich mitten im Prozess schon ein Dokudrama über einen Prozess abgebildet wird, der noch gar nicht zu Ende ist.
Ja, die Sender haben auch lange überlegt, wie sie das machen. Also am Rande erwähnt, die ARD sendet übrigens Ende März 3 Filme sogar zu dem Thema. Aber bei diesem ZDF-Dokudrama ist es so, man hat sich da so einen Trick ausgedacht, dass man diese nach Gera, die wirklich stattgefunden hat, und zwar ein paar Wochen bevor der Prozess begonnen hat, dass man diese Fahrt sozusagen als Ausgangspunkt genommen hat, um sich dem Thema zu nähern. Und nun ist es so, das haben wir ja in dem O-Ton auch gehört, dass die ermittelnden Behörden so gedacht haben, auf dieser 8-stündige Fahrt, da knacken wir in Anführungszeichen jetzt mal die Zschäpe, dass sie doch vielleicht was erzählt, was man jetzt bislang noch nicht wusste. Aber das ist nicht gelungen, weil sie hat zwar ohne Pause, ohne Unterlass da gesprochen, aber sie hat quasi nichts Wichtiges gesagt. Man muss auch wissen, alles, was sie auf dieser Fahrt gesagt hätte, wäre vor Gericht auch nicht zugelassen worden. Aber die Gespräche im Auto wurden zumindest protokolliert und nach diesen Gesprächen wurde auch das Drehbuch geschrieben, hat mir Raimund Ley erzählt, der Regisseur des Films.
Das fand ich einen schönen erzählerischen Ansatz, um vielleicht etwas näher auf diese schweigende Frau zu schauen, die dann aber ja in diesen Verhältnissen dort im Bus wirklich wohl anscheinend 8 Stunden durchgeredet hat. Vor allen Dingen natürlich das, was uns sehr stark daran interessiert hat, zu sagen, ich gucke mir das alles nicht an, ich bin eine Meisterin des Verdrängens und ich würde mich gerne bei meiner Oma entschuldigen und ich stehe zu den Taten und werde auch umfassend aussagen. Zu gucken, gibt es da wirklich einen Reuemoment, den wir natürlich aber auch in dieser Fahrt nicht gefunden haben.
Nun trägt der Film die Genrebezeichnung Doku-Drama, also eine fiktionale Verknüpfung mit tatsächlichen Ereignissen. Wie ist der aufgebaut, der Film?
Also der besteht aus aus vier Elementen, wenn man so will. Zum einen diese Szenen da in dem Auto, also in der Fahrt. Der BKA-Beamte wird von Joachim Kroll gespielt, Chape von Lisa Wagner, die das beide übrigens hervorragend tun. Und dann gibt es Szenen im Gericht, da spielt Axel Milberg den ermittelnden Richter. Dann gibt es Rückblenden, Chape, ihr Leben mit Bonat und Mundlos. Also das kommt noch dazu. Und natürlich die realen Interviews, also mit den Angehörigen der Opfer. Aus diesen vier Elementen besteht der Film. Meine einzige Kritik an dem Film wäre, dass man manchmal die realen, also wenn man die realen Angehörigen kontrastiert mit den Szenen im Gericht, dann kommt man so ein bisschen durcheinander, weil man da denkt, wie hoch, also wer ist jetzt eigentlich da irgendwie echt, weil die Schauspieler da auch so gut spielen. Aber wir hören mal in eine Szene aus dem Gericht rein. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Kompliment an die Schauspieler, die das sehr gut spielen.
Gunnar Kılıç, 51 Jahre. Ich bin verheiratet mit Herrn Kılıç. Das ist mein Mann.
Ja, das ist schon klar. Was war Herr Kılıç für ein Mann?
Fragen Sie doch diese Frau. Er war ein guter Mensch, ein Familienvater. Er war ein anständiger Mann. Was soll ich denn noch erklären? Das Blutbad im Geschäft musste mir ganz alleine wegmachen. Ich hatte Angst, dass mir auch etwas passieren würde. Oder meine Tochter.
Nun ist es ein legitimes Mittel, da wo sich die Realität verweigert, dass man dann fiktional etwas hinzutut, aber im Sinne dessen, was geschehen hätte können, um auch zu erklären, vielleicht wie Prozesse abgelaufen sind, wo wir nicht dabei waren. Aber nun ist ja dieser Prozess wirklich noch nicht völlig aufgeklärt. Gibt es denn irgendetwas Neues, was jetzt nicht der Fiktion, der Fantasie, der Filmemacher entsprungen ist, sondern der tatsächlich den Fakten entspricht?
Ja, also sagen wir mal so, man hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben bei den Gerichtsszenen sowieso und diese Dialoge in dem Auto sind ja auch aufgrund der Protokolle. Also von daher kann man sagen, was das angeht, haben sich die Drehbuchautoren und der Regisseur wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Aber wenn du jetzt danach fragst, okay, welchen Aspekt ist jetzt da neu da dran? Also gut, da muss man halt irgendwie danach fragen, man kennt ja auch die Person der Chape ja auch noch nicht so genau schlicht und ergreifend, weil sie selber ja noch gar nicht ausgesagt hat. Aber ich würde ganz gerne nochmal eine kleine Szene spielen, und zwar die in dem Film vorkommt, wo nochmal rauskommt, also dass sie ja doch nicht so die Unschuldige ist, wie sie immer tut, dass sie doch sehr willensstark ist.
Ich würde gerne noch aufrauchen.
Klar.
Wird schon nicht ihre letzte sein.
Glauben Sie, ich kann nicht aufhören? Glauben Sie, ich habe keinen Willen? Ich kann jederzeit aufhören.
Nun ist ja das Interessante, dass die Chape ja zweimal über ihre Anwälte bisher ausgesagt hat, zuletzt am Donnerstag diese Woche. Hat das den Film nochmal verändert?
Also nicht, dass ich wüsste. Also man war vorbereitet, wenn sie wirklich etwas Neues erzählt hätte, selbst oder über ihre Anwälte, dann hätte man möglicherweise noch etwas nachdrehen, noch etwas verändern müssen, hat mir Raimund Ley erzählt.
Zum Beispiel auch den Schluss mit Joachim haben wir letztlich nur aus reiner Vorsicht gedreht. Also dieses Telefonat gab es in anderen Schnittfassungen überhaupt nicht. Als sie anfing auszusagen, haben wir dieses Telefonat wieder mit reingenommen, weil wir auf jeden Fall im Buch auch immer schon die Möglichkeit drin haben wollten, falls sie aussagt, dass wir darauf reagieren können. Also sozusagen die Möglichkeit, Joachim wird angerufen, sie sagt doch aus und ja, bauernschlau.
Also was ich bei dem Film, muss man nochmal betonen, ganz toll fand, war die Darstellung von Lisa Wagner, weil zum einen verharmlost sie diese Figur Chape nicht, zum anderen wird sie auch nicht vorverurteilt. Also das ist so eine Balance, die der Film sehr, sehr gut hinbekommt. Also ich kann es nur empfehlen.
Michael Mayer hat Letzte Ausfahrt Gera vorgestellt, ein Dokudrama über den NSU-Prozess. Er läuft Dienstagabend, also nicht der Prozess, sondern die Verfilmung im ZDF 20.15 Uhr.
Der Podcast. Hören im Netz.
Und im Podcast-Bonustrack bleiben wir bei der DLD-Conference in München. Ich konnte dort auch Thilo Jung interviewen, der ja bekannt ist durch sein journalistisches Online-Produkt Jung und Naiv. Er wurde eingeladen als YouTuber, seltsamerweise. Aber hören Sie selbst ihn zuerst im Interview. Ein Gespräch, das nach dem Panel entstand, was Sie im Anschluss dieses Interviews in voller Länge in englischer Sprache hören können, da die Konferenzsprache in München generell Englisch ist. Aber ich glaube, die Konzentration für die Podiumsdiskussion The Gig Economy lohnt sich, auch wenn Thilo Jung dort völlig fehlbesetzt war. Aber das jetzt im Interview. Du bist Thilo und warst eingeladen bei der DLD auf einem Panel, das da hieß The Gig Economy. Fühlst du dich als jemand, der dazugehört?
Zur Gig Economy. Erstmal müsste ich wissen, was eine Gig Economy ist und zweitens nein.
Das hätte man aber vielleicht vorher erfragen sollen, oder?
Das haben wir getan und das hat sich der Moderator gefragt, das haben sich die anderen Gäste oder Panel-Teilnehmer gefragt, aber irgendwie war das so ein bisschen alles zusammengeschustert und wir nehmen mal hier jemand von Go Butler, irgendwas mit künstlicher Intelligenz, dann jemand sowas, die Etsy macht, also selbst gebasteltes Verkaufen, dann vielleicht noch so ein Self-Made-Journalist, also das war ich anscheinend. Und dann zwei Personen, die quasi Uber repräsentieren. Uber im Sinne von als Firma und im Sinne von als Fahrer.
Ja, du wirktest auch so ein bisschen fehlplatziert zwischen tatsächlich einem, der ein Geschäftsmodell hat, in dem er digital etwas tut, was vorher analog offenbar nicht so ging, nämlich das Organisieren von Fahrgemeinschaften. Und einem, der das nutzt, einem Fahrer, der möglicherweise, und das war das, was du ja auch so ein bisschen auf diesem Panel deutlich gemacht hast, die Zeichen der Zeit noch nicht gesehen hat. Was war für dich die wichtigste Erkenntnis?
Genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Überfahrer an das aktuelle Modell glauben. Dabei ist es einfach nur logisch, dass Uber auf die Fahrer einen Scheiß gibt. Also an Überstelle würde ich ja auch so genauso handeln. Ich warte, bis die selbstfahrenden Autos kommen und dann bin ich die Fahrer los. Und dann ist meine Gewinnmarge noch größer. Und das haben, glaube ich, die Fahrer noch nicht ganz verstanden. Also Uber macht ja gerade so, ja, wir sorgen für Arbeitsplätze und die Leute verdienen Geld und so weiter und so fort. Und wir tun was gegen die hohe Arbeitslosigkeit. Aber am Ende des Tages werden sie für Arbeitslosigkeit sorgen, weil viele Menschen ihren Job dann wieder verlieren, weil keiner mehr einen Fahrer braucht. Weil jeder Computer ist besser als ein Fahrer.
Du hast auch gleich die Rolle des Interviewers übernommen, weil offenbar hatte das der eigentliche Moderator gar nicht auf dem Schirm. War das so eine Bad-Guy-Good-Guy-Kombination? War die Absicht?
Die Good-Cop-Bad-Cop-Rolle, das war, glaube ich, spontan. Das habe ich spontan gemacht. Ich dachte einfach nur, vielleicht darf ich eine Frage stellen und habe es probiert. Und es hat geklappt. Ich durfte.
Das ist ja das Gute bei der DLD, dass man auch so spontan sein darf, dass das alles so ein bisschen locker amerikanisch ist. Vielleicht, wenn man es negativ sieht, ein bisschen oberflächlich. Wie bist du jetzt mit der DLD versöhnt? Hat es sich für dich gelohnt?
Da kommt drauf an, was man für Erwartungen hatte. Ich hatte eigentlich keine Erwartungen an die ganze Sache. Ich war einfach mal neugierig und ich weiß nicht, ob ich nochmal herkommen wollen würde. Also es hat mir jetzt nicht so viel, also gebracht ist ja immer so ein komische Verwendung, aber ich habe mich hier größtenteils gelangweilt. Also die Vorträge und was immer das für Panels hier waren, haben mich gar nicht angesprochen. Und das ist zu oft Selbstbeweihräucherung der Branche und auf der anderen Seite zu viel PR. Also es wird irgendwie alles irgendwie gut verkauft und irgendwie entweder soll ein Buch verkauft werden oder soll das verkauft werden oder soll es wird das gepitcht oder einem wird gepitcht. Ich sehe hier keinen generellen Nutzen. Also meine Neugier wurde hier nicht befriedigt.
Aber können wir davon ausgehen, dass man bei Jung und Naiv demnächst Klaus Kleber, Peter Sloterdijk und den Uber Head of Organization sehen wird?
Einen davon nicht.
Dann sind wir gespannt. Dankeschön.
Ladies and gentlemen, we have another panel on the future of work, the gig economy. And on the panel there is Britt Morin from Britt & Co., Pierre-Dimitri Gorkody from Uber, an Uber driver named Samuel, an Uber partner, sorry, the German YouTube star Thilo Jung, and Navid Hassad from Go Butler. The panel is going to be moderated by a colleague named Thorold Barker. He's the editor-in-chief of the Wall Street Journal's European edition, and before that, he became famous for investigative pieces on Wall Street. Thorold is a very, very experienced financial journalist and the best colleague I can imagine to moderate this panel on this very complex topic. Thorold, the floor is yours. Ladies and gentlemen, please applause for the next panel.
The gig economy, the 1099 economy, the sharing economy, the on-demand economy, the peer economy, everybody has a name for how the place of work is changing nowadays. Pierre, Uber stands out. And in fact, some people have decided to call it the Uber economy because Uber has been so transformational. Now, Pierre, we're going to ask you to kick off and give your perspective on this. And it's a pretty unique perspective of someone who has both grown an important region for Uber. He runs Europe, Middle East, and Africa for Uber, but he's also found himself at the sharp end of the changes that Uber is pushing through in the place of work. He, as an individual, as well as Uber as a company, but as an individual, is in court or going to be in court soon in Paris, accused of breaking certain transport laws in the capital. So Pierre is in a very good position to give us a sense of how Uber is changing the world from a work perspective, but also how society, how vested interests and regulators are pushing back against that. So just I'll give the floor to Pierre.
Thank you. Hello, everyone. It's great to be back here at DLD after a year. We were here last year on this floor with Travis Kalanick, Uber's founder. Obviously, a lot has happened for Uber in Europe over the past year. You know, millions of riders are using the app today every week. Thousands and thousands of drivers have joined the platform to actually earn money. And I think, you know, it's fair to say, back to your comments, that we've not always gotten things right when it comes to dealing with governments. And, you know, I know a lot about that myself, as you've just pointed out. But I'd like to stress that I think Uber has learned the lessons, and we have learned them the hard way. We've had to suspend UberPop, our ride-sharing product, in France. So today, our priorities, Uber, across Europe in particular, are very simple. We want to ensure that our service continues to improve. We want to bring Uber to new cities, and Travis Kalanick last year here explained that our vision was to get transportation as reliable as running water. And so we'll bring Uber to new cities, and obviously we want to work with government to ensure that we can help modernize the regulatory framework to embrace the sort of innovations that online platforms like Uber can bring. Obviously, the potential is enormous when you actually have, you know, modern rules. And, you know, we've seen that with, you know, Uber Pool, for instance, that's helped reduce congestions in a number of cities in the US, in London, in Paris. But the potential is also extremely exciting when it comes to creating economic opportunities in a continent where unemployment is so high. And I think this is why I'd like to I'm very excited to be here today to talk about the future of work and the gig economy. So, you know, future of work is a topic that we spend a lot of time thinking about at Uber, and it is a very important issue. And I think that for decades, policymakers have struggled with the twin challenges of, on the one end, sluggish job growth, and on the other end, you know, stagnant household income. And I think that there is the fear out there, which I can understand, that online platforms are actually going to exacerbate those problems. I personally think that the opposite is true. I think with online platforms, we have a great tool to actually help address some of the unemployment, some of the underemployment problems, and they can help micro-entrepreneurs get started. And Samuel will talk about that later on. You know, looking at platforms or markets like eBay, Amazon, Etsy, I think it's very obvious that by connecting buyers and sellers, they've created a ton of new opportunities for startups. And as I was researching for this session, I read about, for instance, a UK software engineer who quit his job to start what today is the leading scarf maker in the country by selling online. We'll hear also later on about Tilo with YouTube, which is another great example of, you know, a market putting in touch video producers or video makers with people that want to watch videos. And again, some great success stories. This Swede living in the UK who today runs the most popular YouTube channel on the planet with 42 million subscribers. And so as far as Uber is concerned, well, Uber is a platform as well. We put in touch drivers, partners with people that want to move around at the push of a button. And in the past year only, 40,000 people, 40,000 Europeans have started driving with the Uber platform. So why is that? Actually, you know, if you ask drivers, and we do ask them a lot, we do a lot of surveying, the number one reason why they'll tell you they've joined Uber is the flexibility and the empowerment of being their own boss, of not having set hours. And I think, you know, this is not too surprising when you think that across Europe, 40% of people actually would want to be self-employed, when actually 14% of people are self-employed. So clearly, you know, when we speak to partners, when we speak to drivers, we really feel and see through a ton of stories that flexibility and independence matters a lot. And with Uber, as I just explained, there's no schedule. You're essentially fitting life around work and not the other way around. And again, you know, hearing every day, and I think that's what makes it super exciting to work in a company like Uber, we're hearing every day stories about people, for instance, you know, a partner in Amsterdam that's actually paying for his studies while driving Uber. Or, you know, this driver in the UK who's, you know, values Uber's flexibility while he takes care of his son in hospital. So there's numerous of stories like that. And I think in a world like the world we live in, where unemployment and underemployment is still so high in many places, I think that Uber and platforms, online platforms like Uber, can actually provide a path back to work. And I'll give one or two examples here. In Egypt, for instance, 40% of the partners that are driving today on Uber were unemployed before joining Uber. In France, that number is 25%. One driver out of four was out of job before joining Uber. And actually, 85% of the people that are joining the platform today in France are actually below 35 years old. And the vast majority of them come from, you know, the most challenged part of the city. So obviously, an interesting opportunity, you know, talking about Europe specifically, 10% unemployment rate right now. In some countries across Europe, the unemployment rate is even 50% for young people. And so obviously, online platforms like Uber are providing alternatives that the job market simply can't offer, that are not available elsewhere. And so I'll just conclude here by saying that, you know, first of all, we are helping create flexibility and independence for people that, you know, want to be their own boss. And I think this is something that we should celebrate. And I'll just conclude by quoting Emmanuel Macron, who, you know, the French economic minister, who recently said, talking about Uber partners and Uber drivers, he essentially said that people that are often the victim of exclusion chose individual entrepreneurship because nowadays, for many young workers, it's easier to find a client than to find an employer. Thank you.
Thank you. So Uber obviously has generated a lot of jobs, and that's fine. Britt, can we hear from you? You run a very different business, probably a little less confrontational business, and you bring together largely women with ideas to share through your site. You have a lot of traffic, a lot of connections. Can you give a sense of those people who are on your site? What are they doing? Are they building a livelihood on it? Are they doing it as a hobby? Just give us a sense of that.
Britt & Co. It's kind of like a blend of Martha Stewart meets Etsy, targeted at a millennial female audience. We reach over 70 million millennials every month. And what we've begun to do is not only, you know, continue to create a lot of content on the media side of our business, but we've realized that we are tapping into this community of millennial women who are largely beginning families and taking time off of work because they're caring for their children, but still want to be involved in creating, you know, a salary for their household. So they have a lot of skills. A lot of them are makers or crafters. They do have Etsy shops, but they want more distribution for what they're doing as well. So we've not only leveraged the fact that they have great products that they're making and want to sell to our audience, but they have skills that they can easily teach. We launched online education last year, and to date, we've made most of our teachers thousands, if not tens of thousands of dollars just within the first year alone. The requirement for them is literally one day of time to shoot an online class. The class average is 60 to 90 minutes. And what I think is so interesting is that the online education market is growing. Yes, it's growing about 7% year over year. But the gig economy is largely male. And I do think that a lot of employers and entrepreneurs are not necessarily thinking about the fact that there are a lot of women out there who want to participate, especially those who are young moms. So hopefully Britt & Co. can help them. But what's more interesting to me is the fact that it's not just arts and crafts that people are selling on Etsy. Over the next few years, people are actually going to be having self-manufacturing machines in their homes that are affordable. I'm an advisor to a company called Electroloom, which is making 3D printed textiles for clothing and garments.
Can you just give a bit more of a sense of how people make money through the site? If you're a young mom, yep, and you're doing a few hours a day or a week or whatever it is, can you just give a better sense?
There are two ways. One, you can actually be a teacher, so you can teach the skills that you have to our audience. We do a lot of the production of that content, but they are fully teaching the class. We have everything from calligraphy and cake decorating and knitting to things like Adobe Lightroom and digital photography and coding. It's ironic that our two most popular classes are coding and calligraphy, both taught by women. So they earn a percentage of the sale of every class infinitely. So we are able to offer them basically an amount of dollars that's consistent, and these classes are evergreen. So hopefully the same calligraphy class you take today will still be relevant in 5 or 10 years. Additionally, we do offer them the ability to sell their products on our site, similar to Etsy. We are a little bit more curated, so it's not democratic. Not everyone can necessarily participate. We want to make sure we have a really high quality of products that people can choose from.
Sorry, please.
Do the teacher pre-record the classes? Or
it's pre-recorded classes, yeah. So again, it's literally 1 to 2 days of work for the teacher. And we've had many of them come back several times to record more classes about the subject matter to take users deeper.
Because one of the things I'd like to look at a little bit today is just how many people are I mean, there's a big debate out there, obviously, around how many people really are participating in the gig economy, how new it is. People have been dog walking, babysitting, all of these things for generations. So just we have an example here of someone who has built a livelihood through the gig economy over the last few years. Uber, again, we're quite Uber dominated, as you can see. But I think it'll be interesting to hear from Samuel a little bit how he's used this platform to build not only a business for himself as a driver, but also a bigger business that employs others. Can you just give a quick sense of how you've used Uber and a little bit about how other people that you interact with perceive Uber as well?
Yeah, thank you, Thoreau. So my name is Samuel, I'm 29, and I was born and raised in Munich. I got to know Uber in the year 2014, and first I got to know it as Uber Pop. I listened to a radio station on technology, and they said it was the next big thing in technology, and that immediately got my attention, as I really love apps, I love technology, I love everything that has to do with a computer, and the chauffeuring business intrigued me as well. So I wanted to know more, and I went to the internet to do some research. And next thing I know, I was in the Uber office in Munich going through the onboarding process. That was a stage in my life where I had some hours to spare, and some money wouldn't hurt either. So I decided, why not give it a try? So I started with the Uber Pop platform, and well, I enjoyed, there were two things actually that I enjoyed very much. It was the flexibility that I had. I was, in that year, I married, and it was great that I could put the time where I worked around the time with my wife. And the other thing that was very good was the pay, or the money that could be earned with this kind of job. So, you know, Uber has a 5-star system, and I always got high ratings, and so the customer enjoyed what I did. I saw that it's the right thing for me, and I decided I want to do it as a professional.
So just give me a sense. So since you started, what's happened to the economics of being an Uber driver? I mean, as more and more drivers have come into the system, has that driven down how much you earn? What is the impact of that?
I see it differently. I see the more drivers there are, the more the waiting time and the time of going to the customer goes down. So actually, the demand did not go down. So the amount of money I could earn was higher than when there were less partners. Because in the beginning, I was pretty much starting when Uber Pop was starting in Munich. So I saw that there were more and more partners coming to the system, and the benefit was that the waiting time and the time to go to the customer decreased.
So you've gone on to take on, I think, 3 or 4 cars, is that right?
Yes.
So you own three or four cars, you have drivers driving for you.
Yes.
So you've obviously been someone who's a success story on Uber. You obviously interact with other drivers.
Yes.
What are the downsides? I mean, people talk about the issue that, you know, you're contractors in some cases, you don't have the same rights and protections as regular employees. Can you give a sense of what drivers don't like about Uber? What is the downside of Uber from the driver perspective?
The downside. Could you repeat the...
What do people complain about as Uber drivers? You've talked about a big success story.
Yeah.
Is there another side of this, or is it all rosy and glowing?
Of course.
Well, no. The thing is, it depends on the way you see it. So there are a lot of people complaining about just what I told you was a benefit. So there were a lot of drivers who said, oh no, there are more and more drivers coming to the system. How can I make my money? But in actuality, I mean, I was driving myself, so I know. I didn't do anything special. I wasn't picked by Uber that they get me more rides than anyone else. At least I think so. So the thing is, that to me was no disadvantage. There are a lot of things that you can see both ways. And I have, my experience was, as I talk a lot with different drivers, where they see a problem, I see a benefit and an advantage.
Okay. Maybe to give a stat just on that, in New York City, for instance, which is one of our oldest markets, the utilization, so the time that a driver spends with a client on the back of his car has moved from 16 minutes 3 years ago to 32 minutes now per hour. So there's essentially be 2x the
as
utilization.
It's become more popular. Yeah. Okay, well, we'll come back to Uber in 1 second. Can I go to you? You can ask a question, but I know you're an interviewer, you can do that in a second. But just quickly,
I'm too curious.
I know you've. We'll go back to Uber. I don't want Uber to be the whole panel. But you, you've built quite a reputation as a building a video channel called Young and Naive, which is Tilo goes out and interviews politicians and asks. Naive questions, let's say, a little bit like Ali G in the UK back in the day, less comic, but he asked questions to really tease out what's going on. Highly popular. I think you had 40 million views
last year,
which is phenomenal. But I'd love to hear from you. It's not so much the gig economy, it's a slightly different thing, but just how building this career for yourself has worked from a lifestyle perspective and particularly from a financial perspective and your ability to make a living longer term doing this sort of job, and to what extent, how that compares with a regular job and the benefits that brings.
Well, I mean, the main difference to a regular job is that I don't know if I'm going to make any money next month. I mean, our entire model, business model, I don't know if you can even call it that, but we say we do what we want, we talk to whoever we want, we produce whatever we want, and if you like it, you can support us financially or not. And that's all. That's basically the entire model.
And how sustainable is that longer term? Because one of the questions in the US, particularly where some of the rules are different for a company like Uber, is this question of how sustainable those lifestyles are without any protection, whether it's illness or pension or holiday. And there's pushback in places like California to give more of a safety net. How do you see that developing as people move through the gig economy?
I mean, first of all, I think it's definitely something that people bring up a lot. So it's a topic that that we constantly think about. My perspective on this topic, and that's based on kind of hearing drivers and talking to a lot of them, is that actually the number one reason why they would want to join is the flexibility. And many people, like in the US or in places like Stockholm, for instance, where we have Uber Pop, 50% of the drivers are actually driving below 10 hours a week. So I think a lot of people are using the Uber platform to drive and to fulfill very specific needs that sometimes are short term, that sometimes are longer term. What's interesting though is that people that are interested in actually doing more than that and, you know, building a business have the sort of opportunities that Samuel described. And I know hundreds of partners, so I hear about hundreds of partners like Samuel who actually build a proper business. The other thing which might be slightly different from what Thilo just explained is that there is definitely more visibility on the Uber platform in the sense that, you know, there are trips, and it is also our job, you know, as Uber employees to ensure that we balance the market between, you know, drivers and people that want to move around, such that the earning stream is actually super sustainable.
Right. I mean, flexibility sucks when you know if I, you know, let's say I get sick next month and I can't work for 4 weeks or I need a vacation, I know that I'm not going to make any money. Because people won't support just on a basis of, well, he will probably do more. They usually support on a spontaneous basis. Like, oh yeah, I like that. Keep going.
Naveed, I'll just bring you into the conversation. You interact with a lot of sort of gig platforms in different ways with your business, Go Butler, which is a business where you text in a request and you fulfill it largely with machines and less with people. But can you give your perspective on this particular issue of, you know, there's clearly a change going on in the economy around this. There are certain jobs being created. Whether they're being created at the expense of existing jobs is another question. But can you give your sense of people who are actually building careers on these platforms?
Yeah, absolutely. So, I mean, the way I look at it is that there are two sides driving this. I mean, there's the Uber partner or the supplier side, and then there's obviously the consumer side, which we interact with a lot. And I think what we're seeing on the consumer side is, you know, companies like Uber, you know, have been driving this convenience trend and everything getting a lot more efficient. And, you know, I think that's great, and a lot of respect for, you know, Pierre going through even personal struggles for this, because I think this is really shaping what a lot of other companies in the tech world are doing. And this, you know, trend in the consumer market is obviously leading to, you know, everything needs to be more convenient, everything needs to be more efficient, right? So the way I look at it is there obviously there's this temporary question around, you know, what is the right worker model? Is it 1099 or W-2 in the US, or should there be a new one, which I really, really believe. I think, you know, at the end of the day, the market and the politicians have to, you know, listen to what the consumers want, right? And they have to provide both, you know, companies like Uber and their partners with a framework that works for everyone, right? And that's, you know, fair and still gives the partners the benefits of potentially, you know, aggregating demand for health insurance and things like that. But, you know, the question that I ask myself really is, you know, I mean, we're developing AI, right? So is this really only a temporary question that we're addressing here for the next 5 to 10 years, which the right worker model is? You know, because, you know, as much as respect I have for Uber, if I was an Uber partner, I'd be really worried about, you know, the billions of dollars that are invested
about
in
self-driving cars.
And I'd love to hear from you, like, how you kind of answer these questions to your partners, you know, when they ask, hey, am I even going to be driving in 10 years anymore? Or like, by the way, so I'm obviously a tech guy. I really believe in this. And I think that there will be jobs, you know, that will be gone. There will be a lot of new jobs created. And I think everyone who currently is like going into college or thinking about their career should be really thinking about how, you know, is what they want to do fitting into, you know, the new scheme and, you know, what the digital age is doing to every single category.
Let's ask this question. I mean, how long does an Uber driver typically stay driving for Uber? I mean, is this a long-term commitment typically? Is it something that people do for a year or two? And then, I mean, you say people come into the economy as unemployed people into Uber, do they then move on to new things or do they stay in Uber? And
I think it actually very varies by country. And the reason why it varies so much is that each and every country, if not each and every city, has its own licensing requirements. And if I take the example of Germany, in Germany, it probably takes 6 months for someone to become and establish a professional transport business, whether he's self-employed or whether he has multiple drivers like Samuel has. And so obviously, if you go through a six-month process, you're going to be way more interested and you're not here to just try it out. You know it's something you want to do. Whereas in other places, and I mentioned Stockholm, and, you know, in some of the US cities we have where we have ride-sharing products, you see that it's really fitting certain needs and people might do that a couple of months, then stop for another few months and then get back onto the platform. So it really depends on markets.
Okay. Britt, when you look at your platform, the people who are on the platform, are they doing this more as a hobby? Is it really their livelihood that they are relying on. What is the sort of makeup of that audience? Because, you know, there is this question for me around to what extent the gig economy is a lifestyle choice, is an opportunity to pursue what you love and make money out of it, and to what extent it's actually, to your point earlier, that the economy is difficult in some places, coming by work is difficult, and people are actually being forced to take on these jobs under different conditions that they might not otherwise choose to do. So how do you see that?
It's definitely a combination. So we're seeing some people that are going into this full time, and others that are tinkering with it after work, or during their maternity leaves, or while they're finishing their business degree. What I think is interesting is that there are more distribution platforms for e-commerce companies now and new marketplaces outside of even just Etsy, where all of these makers are able to sell their goods and teach their skills. So once they have figured out how to infiltrate these marketplaces, they're seeing that they can make a sustainable business out of this. We've sold out some people who are doing this part-time, so that, like, literally we sold tens of thousands of dollars of their stuff, and they literally had no inventory left. They decided to quit their full-time jobs to go into this permanently because they realized there was demand for the thing they were making. So I think it's almost like they're testing the waters to see if the products that they're making work for the audience in the market, and then they're a little bit more less risk averse to take the big leap into doing this full time.
Okay. And is your sense that these jobs typically, I mean, a job like this is obviously additive. It's somebody doing something new that they otherwise wouldn't. And this has been around for a while, ever since eBay started and people used to sell their things through eBay. But to what extent do you see the gig economy as adding jobs as opposed to substituting? I mean, obviously, we used some of the examples earlier on. People have always walked dogs in New York for people, and it was more of a word of mouth thing probably, and now there are apps that allow you to do that. Is that actually an additive? Does that help the dog walking community grow, or is it purely just a different way of delivering the same mechanism?
So I think for some categories like dog walking, it's really about making the access to the supply more efficient and actually adding value to everyone's experience.
But outside, I mean, Uber and Airbnb are big examples where you're adding something new for sure.
Yeah.
But so for the most part, is that the case?
So what Pierre was just talking about the kind of investment that drivers are actually putting in to become a partner. My question would be someone who's like 20, then will. What your career plan is for like the next 30 years, right? I don't want to be confrontational, I'd love to ask you how you would answer, you know, me the question as a partner, say, hey, you guys are investing billions of dollars into self-driving cars, like, what am I going to be doing? Especially, like, maybe not in Munich, but at least as a SF or New York Uber driver, like, what am I going to be doing in kind of 15, 20 years? And
so, well, let's ask Samuel, because he's the guy that's going to need to be driving in 15 or 20 years.
As you know, I employ full-time employees driving on my cars. So I'm a business person, and my first perspective is that I want to continue the business with transporting people from A to B. And I'm not against the progress. So if the progress says we are going from people-driven cars to the automated cars, if that is what the customer wants, then I want the customer to be happy, because that is what makes, in the end of the month, makes my money. So that is where I'm going.
If the customer wants, right? It's essentially what the business wants, because it's so much more efficient for them, right? Like, it's, I don't think it's a matter of customer's choice, but like, it will be what all the companies will be doing.
Well, it matters in the price. So I think it will
get cheaper. So maybe I can just share words on autonomous vehicles, because I think it's a very important topic.
Yep.
Obviously, you know, as much as you like technology, and I do like technology as well, you know, technology innovations often change lives of people. And I think in the field of autonomous driving, there are very interesting opportunities that can change lives. And you take example, like 1.2 million people are dying in car accidents every year. That's the first thing. There's also the potential that you could imagine with, you know, sorting out congestions in cities and a lot of things like that. So obviously, I think the innovations like self-driving are extremely interesting from what they can bring to people. And as a technology company, I think it's our duty to, you know, get those into consideration and not try to escape the future, because otherwise
right,
you could become
irrelevant. One of the things that you as a company have talked about is your ability to create jobs.
Yes.
And I think Travis was here last year talking about, I forget the number, but the
50,000
jobs that he was going to create this year in Europe. Self-driving cars clearly is going to take that in a slightly different direction.
Yes. Now, what you need to see is, would you have guessed 15 years ago that people like Tyler would be making money on a platform like YouTube? No. So it's always very difficult to, you know, I definitely understand the anxiety, and you know, it's a fair one, but I also see how innovations can actually reallocate money to other parts of the economy. And if tomorrow people are able to move around at twice the price that they used to, obviously that's money that's coming back into the system. And there's many opportunities that will emerge that are very difficult today to think through for people to actually, you know, make a living.
So this looks like it's turning into an interrogation of Uber. I think Tilo has a question that he wants to put.
I'm kind of wondering, if you think of self-driving cars and think of Uber as a company, I would totally go for the self-driving cars at some point, which makes me wonder if you just grow your business on the back of your Uber partners, because in the end they will lose their jobs because nobody will need to drive a car anymore, and Uber is going to be as big as Apple or something.
So, you know, again, it's a difficult question, but, you know, whether...
It's an easy question.
Whether Uber or someone else, there's probably 7, 8, 10 companies today that are heavily investing in self-driving cars. So you have Google, you have Apple,
right.
You have Tesla.
And that's great for you.
And
others are investing, so you can make money without the drivers.
But Tyler, are you not excited about, you know, saving 1.2 million lives every year? And, you know, obviously,
I think that's a different question. I think what Tilo's getting at is that, you know,
who knows whether
you're taking people into your ecosystem. People are coming and driving for you. And his question is more around, you know, what responsibility do you feel to these people over time as employers? I mean, you're not officially employers in most cases. They're contractors. They're working for you on a fairly detached basis. But how do you think about that as a company with that many people working for you on a daily basis, but
I think, you know, first of all, I would say that autonomous driving is something that's probably very far out. And I think even Google, that's probably the most advanced, are very open about the fact that, you know, going to the extreme where a car is able to come and pick you up, whatever the weather, is something that's going to be very far away. And so it's difficult to predict how things will evolve. Now, what is very clear is that, again, you know, there'll be opportunities that will emerge, just like what Tilo and what all of us are doing today, that we wouldn't have thought about, you know, even 10 years ago. And I tend to be fairly optimistic in the future. And I think that, you know, there will be a lot of opportunities, just like, you know, we've managed to create millions of jobs in a world where unemployment and underemployment is so high. I'm very hopeful that new innovations on top of, you know, serving consumers can help create new opportunities.
I'm going to ask one more question and we're going to throw it open to the audience. We've got about 10 minutes, 15 minutes left. What is the biggest difference you see between Uber in Europe and the US in terms of, you know, there's a lot more regulation here potentially. And how do the drivers behave differently here versus America?
So I would say that from a rider standpoint, there's very few difference in the sense that...
So not from the rider's perspective, from the driver's perspective.
So if you open your app, you'll have, you know, safe, affordable, reliable ride in every city, whether that's Europe or the US. I think where the difference lies is actually in the regulatory framework that exists to embrace those innovations. And what's been interesting in the US is that very quickly, policymakers have understood that there were a lot of opportunities, whether for riders in terms of mobility, for drivers in terms of those economic opportunities I talk about, or for cities, you know, with innovations like Uberpool. And so very quickly, they've moved to a world where they created rules that makes it easy for people to, you know, go behind a wheel and start to make a living.
And make a little bit of money by doing 10 hours a week or...
Well, I think in Europe, it's actually taken longer, and we start to see some good momentum now. But I think it's actually taken longer, and the fear of what that means for incumbent players is something that to some extent have paralyzed a bit the reforms on the field of transport rules.
And you're, I mean, how much are you seeing of that in France? I mean, you're obviously going to be in court on the 11th of February. Are you seeing a sense in France that the debate is changing in terms of willingness to accept these changes?
So, first of all, I joined Uber in 2012. There were less than 1,000 limo companies or individual drivers in the greater Paris area. Today, there's probably around 15,000 people that are driving in the greater Paris area. And that's something I'm proud of, and that's something that every Uber employee in France is proud of. The second thing is, when it comes to regulatory reforms, what we're seeing in France is new rules have emerged since Uber arrived in France, and those rules have actually started to make it harder and harder for people to become drivers. And so we've
seen, but is there a sense that's changing?
And there is a sense that's changing, to the point where there's actually discussions now to lower those barriers again, because obviously, and I think Emmanuel Macron has shared it very openly, everyone understands that in a country with 10% unemployment rate, who would want to block the sort of platform like Uber that has the potential to create so many jobs?
Great. We've got a few minutes for questions. Has anyone got any questions for the panel?
Could I ask Samuel, like,
sure,
if my ride costs 20 euros, how much money does the driver make, and how much does Uber make?
Well, Uber gets a certain percentage.
How much?
It's between 20 and 30%, depending on cities.
And the rest goes to the driver?
Yes.
Yes. That's correct.
So 70 to 80%?
Yes.
Okay.
And how does the income you make as an Uber driver compare with if you were a regular taxi driver or a minicab driver?
Well, I'm happy with the income I make.
No, sure, but you must have looked at the numbers comparatively speaking. Is it a much reduced income that you get?
Well, it depends on what kind of taxi. So you compare it to taxi, right? So it depends on what kind of taxi driver you are, and whether you work where there is demand, or whether you work where you only want to sit in your taxi 8 hours. It depends on that.
I think the big difference with the taxi world is that in the taxi world, in most markets across Europe, you have numerus clausus, which means that there's a value attached to the right of driving, which means that drivers have to repay a lease before they can even start to earn money. Whereas on Uber, even if you do one trip a week or one trip a month, well, 70 to 80% of that money is yours.
Okay. We are being asked to wrap it up in a few minutes. Is there any no questions at all from the audience, one here?
Hi, my name is Marco Ossia. I'm a business journalist from Switzerland. I'm having a question to Samuel. What is the point for your drivers by being employed by you? Why don't they work on their own and get 100% of the money?
Thank you, Mark. So the point is, in Germany, it works a little bit differently than, for example, America. You have to have a regular license. You have to go through tons of tests. You have to do a lot of paperwork. And you have to invest in a car. And if you, some people, it takes too much time, or maybe they only get employed for some month while they get all this, those tests. But it takes about, like Pierre said, if you're very, very fast, it takes 3 months to 6 months to get all the licenses, and some have language problems. They won't get the licenses because they don't pass the tests that are only in German. So that's why they
So there's another problem that they can't buy a car. I mean, you have to have a car to be joining Uber, and you, someone who's built up some capital to be able to do that, if you just show up as a driver, presumably that's a little more challenging.
And what we observe is that for a lot of drivers, joining a small transport company like Samuel's one is a first step into the job. And all those persons, while they drive, they're actually trying to pay for those very lengthy training that will mean that they can eventually have their own business. And this is something we don't really see in the US, at least not to the same extent, because obviously the constraints on setting a transport business are way lower.
Anything else? I'm just going to ask, can I ask one final question, which is, and maybe to Thilo, just as somebody who's built a great brand for himself, you know, to what extent is a lot of this, and we've seen Samuel as well, an opportunity for those who are very talented, highly motivated and able to be entrepreneurial and build these brands. And for those people, it's this fantastic opportunity to match their services with a bigger audience of people. At the bottom, is it much more, though, a driving down of wages? I mean, what's your perception of that?
I think so. I totally think so. I mean, I'm kind of baffled by this whole model. I mean, I rarely thought about Uber so far, but I was kind of wondering why Samuel isn't like creating his own company and just gets rid of Uber altogether and just does his own app. I mean, this could be.
Well, maybe that's what he'll do when self-driving cars come in later on, and he doesn't have that potential.
But. Right. But I mean, what was the question again?
All right. Thank you very much. Appreciate it. Thank you all.
Thank you.
All right.
Thank you.